Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Daniel Altmaier ist eine Runde weitergekommen. Iga Świątek verhindert bzw. vermeidet das Match gegen Jelena Ostapenko. Und insgesamt haben wir heute den ersten richtig warmen Tag bei den French Open erlebt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben heute Morgen eine Pressekonferenz angesetzt bekommen von Amelie Morismo, der Turnierdirektorin. Und es sollte eigentlich in der Interview-Area sein. Ich kann das gerade mal erzählen. Wir haben drei große Interviewräume, also Pressekonferenzräume. Pressraum, der Main Room ist der ganz große Raum, dann zwei und drei. Und dann gibt es noch die Interview-Area, wo so ein paar Tische zusammenstehen, wo man mit Spielern spricht, wenn man sie einzeln in irgendeiner Weise sprechen möchte oder wo nicht so viel Interesse hervorgerufen wird, dann wird diese Interview-Area genutzt. Und eigentlich sollte das in der Interview-Area stattfinden, aber die Pressekonferenz wurde nochmal verlegt in den Pressekonferenzraum 2, also den zweitgrößten Raum. Und selbst der war nicht genug für die Pressekonferenz von Amelie Morismo, die dann erstmal erzählt hat, wie toll sie die French Open das hinbekommen haben mit dem Abschied von Rafael Nadal und mit dem Abschied von Hubert Merhue und mit dem Abschied von Richard Gasquet. Und das alles auch überhaupt kein Problem. Aber dann kamen die ersten Fragen. Und die ersten Fragen gingen natürlich über die Ansetzung der Night Session. Und wir hören mal rein. Es gab einen ziemlich heftigen Austausch zwischen Matthew Futterman, einem Reporter der New York Times, / The Athletic, und Amelie Morismo. Und da hören wir mal rein, weil da ging es tatsächlich dann für Pressekonferenzen etwas unüblich zur Sache. Das haben sie gesagt.
Getting back to the decision about the night sessions, what do you think the consequences are of essentially telling women that they're not worthy of?
That's not what we are saying. I have to stop you right there.
Okay. Well, that's not what you are saying, but that's the message that they are receiving, and that's the message that
the
I
message?
Think a lot of that's a message that I think a lot of girls receive. So I think sometimes, you know, people have to think also not necessarily about what they're saying, but how their message is being received. And what do you think are the consequences of how the message is being received?
For me, the message that I always said, and I will repeat, as I said, the conditions did not change from having one unique match in the evening. So for me, the message is not changing and has never been that the girls are not worthy to play at night. It's never been this, and I will not accept that you carry this message. That's really clear to me. What I'm saying is I'm talking, and we are talking, because I'm not the only one to make the decisions. We are talking about potential match length. And in this perspective, it is hard. It is hard to say that the two sets can go really fast when the three sets, you have three sets minimum. So it's, I don't know, 1 hour and a half, 2 hours, maybe more, I don't know. That's the length that's the length of the matches. It's not how they play. It's not the level they reach right now, especially right now. I'm not talking about this, but what would you do?
Idea, you really want to know?
No, yeah, I mean,
I would solve the problem so that the women don't feel you, don't receive the message that you're
what you think the message is. That's your interpretation.
That's what many women in the room feel the message is. So I guess I would listen to them to start.
You know, if we wouldn't have this conversation, maybe we talk about it on last Sunday.
Ja, Matt Futterman, und das ist die überwiegende Meinung der Reporter, die hier vor Ort sind, hat ein Thema angesprochen und hat gesagt, wie macht man es Mädchen, jungen Frauen klar, dass sie im Moment hier die zweite Geige spielen und dass sie an den Rand gedrängt werden. Das erste Spiel auf dem Chatrier ist immer ein Frauenmatch. In der Night Session werden nur Männermatches angesetzt. Und das wollte Amelie Morismo nicht auf sich sitzen lassen, hat dann auch zwischendurch gefragt hier, was würden Sie denn machen? Und dann sagte er, ja, was würde ich machen? machen, ich würde das Problem lösen. Und es haben sich sehr, sehr viele Journalisten dann auch auf seine Seite geschlagen. Und ich gebe ganz offen zu, ich bin auch der Meinung wie Matthew Futterman. Und was ich an dieser ganzen Diskussion verlogen finde, ist, dass gesagt wird, ja, wir haben bei Best of Five Matches haben wir mindestens 3 Sätze, das müssen wir den Zuschauern anbieten, die Frauenmatches können sehr kurz sein und so weiter. Ich denke einfach nur, Leute, seid doch ehrlich. Prime möchte möglichst große Matches haben. Prime in Frankreich, die jetzt dafür gesorgt haben, dass dieses Night Session Match dort gemacht wird. Sagt doch einfach, ihr wollt die Männer-Matches haben. Frauen-Matches sind nicht erwünscht von Prime, sind nicht erwünscht von den French Open zu einer Zeit bei den French Open zur Night Session. Und dann würde es immer noch Gerede geben. Aber ich glaube, das wäre ehrlicher als das, dieses Ringelrein beziehungsweise dieses Rumscharwenzeln um die eigentliche Aussage dieses Themas. Und das hat mich schwer genervt und das nervt mich seit Tagen schwer. Und Ons Jabeur hat heute noch ein sehr, sehr beeindruckendes Instagram-Posting/Twitter-Posting abgeliefert, wo sie dann gesagt hat, ja, auch wir haben tolle Matches, auch wir haben uns das alles erarbeitet und wir sind trotzdem an den Rand gedrängt. Und das wollte ich einfach mal hier so rausbringen. Wir haben uns von Anfang an zum Beispiel in diesem Podcast, das ist jetzt ganz klein, wir haben uns in diesem Podcast von Anfang an entschieden, 50% Frauen, 50% Männer-Tennis zu besprechen und dass das nicht möglich ist in der großen Tenniswelt, das ist ein Armutszeugnis und soll keiner bitte erzählen, ja, dann sollen die Frauen auch Best of Five spielen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass die Frauen-Matches für die großen Fernsehstationen anscheinend und offensichtlich nicht interessant sind und dass sie an den Rand gedrängt werden sollen. Und wenn man es nicht zeigt, dann kann man diesen Sport auch nicht voranbringen.
Ja, ich meine, wir haben hier natürlich noch eine sehr spezifische französische Situation. Es ist ja in anderen Ländern durchaus anders, auch bei anderen Turnieren. Wir denken an die US Open, die halt schon vor Jahrzehnten angefangen haben, da so ein bisschen den Ton vorzugeben. Wimbledon hat irgendwann so einigermaßen nachgezogen, die French Open bis heute nicht wirklich und drehen sich halt auch, seitdem es diese Night Session gibt, immer wieder um so ein paar Pseudo-Argumente. Man kann diese Argumente natürlich total beim Wort nehmen und total ernst nehmen. Man kann aber auch sagen, wie du jetzt gerade meintest, dass es halt im Endeffekt ein, ja, so ein bisschen, was ist es denn am Ende? Es ist halt ein Rumgelaber. Das ist es ja. Und Gilles Marotin, der Chef des französischen Tennisverbandes, hatte vor ein paar Tagen da schon ein bisschen die ehrlichere Antwort, dass es höchstwahrscheinlich keine Frauenmatches geben wird, weil interessiert uns halt nicht. Wir sehen es nicht auf demselben Level wie die Männer. Aber es ist halt wirklich so, dass das Ding, was wir ja überall in der Welt haben, es gibt einen strukturellen Nachteil für Frauen seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Und im Tennis sind wir eigentlich ein bisschen weiter als im Rest der Welt, was viele Sachen angeht. Aber wenn man natürlich Frauen immer nur die schlechten Spots gibt und dann sagt, naja, aber ihr holt ja auch keine Quoten, ihr kriegt keine Aufmerksamkeit. Natürlich kriegen sie die nicht, weil sie exakt in diese Spots reingesteckt werden. Also immer erstes auf dem Court, French Open, kann man von ausgehen, Stadion ist leer. Vielleicht, wenn Federer da früher gespielt hätte, hätte aber natürlich nicht. Night Session kriegen natürlich die Männer. Also die von den French Open und von Amélie Mauresmo gemachten Annahmen bestätigen sich dann quasi so, wie sie es wollen. Und ihre Position erinnert ein bisschen an ich glaube, den Vergleich habe ich auch schon mal gebracht, an Angela Merkel, die ja auch in einer exponierten Position als Frau war und das aber generell nie als oder sich nie als Vertreterin sehen wollte. Erst ganz zum Ende ihrer Amtszeit ist ja so ein bisschen darauf eingegangen, hat es vielleicht auch sich geärgert, dass sie es nicht gemacht hat. Und warum mache ich diesen Vergleich jetzt auf? Weil Mauresmo, von der im Moment nicht viel zu erwarten ist, ehrlicherweise auch nicht von so vielen Spitzenspielerinnen im Moment. Die freuen sich einfach, wenn sie tagsüber spielen können. Das wollen bei den French Open die allermeisten, weil da die Bedingungen ein bisschen angenehmer sind. Und generell müssen wir halt auch festhalten, wir haben eine relativ unpolitische Generation in der WTA. Wir haben Jabeur, aber wir haben nicht wie früher wirklich zahlreiche Vertreterinnen, die ganz klar eintreten und die Frauentour auch als etwas Politisches verstehen, was sie seit den 70er Jahren definitiv ist. Und ja, so kommt man mit eins zum anderen. Die Frauen, die sich nicht auflehnen, und es ist natürlich schade, dass sie das überhaupt müssen. Hier die Veranstalter bei den French Open, die halt urkonservativ sind und nichts daran ändern wollen und sich hinter Scheinargumenten verstecken.
Ja, wir haben noch Coco Gauff, die tatsächlich politische Themen anspricht. Elina Svitolina würde ich auch dazu zählen. Die hat leider mit einem anderen Thema wirklich genug zu tun. Das muss man dann auch sagen. Die hat, glaube ich, an den Kopf nicht unbedingt dafür, sich in diese Diskussion dann noch mit einzubinden. Aber ansonsten hast du recht, dass die Lage im Moment relativ apolitisch ist, was das Frauentennis angeht, und dass da wenig Spielerinnen dabei sind, wo man sagen kann, die wollen sich auflehnen und die wollen in irgendeiner Weise was verbessern. Seit Serena Williams da weg ist, ist dann auch so ein bisschen dieser Spot unbesetzt, beziehungsweise Coco Gauff hat ihn sich angenommen, aber auch die hat Gegenwind zu verzeichnen gehabt in den letzten Monaten und Jahren. Von daher, das ist nicht ganz leicht, dann auch für solche Spielerinnen dann ihren Mund aufzumachen. Und Jabeur, wie gesagt,
ganz kurz was dazu.
Ja.
Weil ich nicht möchte, dass es so stehen bleibt. Natürlich, unter den Top-Männern ist niemand politisch, äußert sich in irgendeiner Form politisch. Es ist auch nicht so in den letzten 20 Jahren gewesen.
Ja, ja.
Es gab ein paar Ausnahmen, die das bestätigt haben. Die Frauen werden in diese Rolle hineingedrückt. Mhm. Aber bei den Männern ist auch nichts gekommen.
Wir denken
auch an die ganzen China-Sachen. Wir denken an alles, was in den letzten 2 Jahrzehnten passiert ist. Da ist nichts gekommen. Von Federer runter, das sind alles ziemlich aalglatte Typen, bis auf Djokovic, der dann auch regelmäßig einen über den Deckel bekommt, egal ob man jetzt mit ihm zustimmt oder nicht. Er ist eine politische Person und äußert sich auch politisch im Tennis und in anderen Kontexten, aber sonst macht es niemand. Es ist verständlich, nur das ist ja das Spannende, diese Personen sind in die Lage gekommen, in der sie jetzt sind, als Spitzenspieler und Spitzenspielerinnen Millionen zu verdienen, weil andere Generationen vor ihnen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnenrechte eingetreten sind. Das ist es ja hier. Wir haben ja einfach einen klassischen gewerkschaftlichen Kampf, den haben frühere Generationen aufgenommen und die heutigen Generationen profitieren davon, tragen ihn jetzt aber nicht als politischen Kampf weiter, sondern höchstens irgendwie als einen kommerziellen Kampf, wie wir ihn jetzt mit dieser Phase von Prozess von der PTPA sehen. Also da kommt einfach nicht viel im Tennis und das ist leider seit Jahren so.
Also, es gab heute tatsächlich den sehr, sehr intensiven Austausch und den wollten wir einfach nochmal mit anbringen. Es gibt auch in anderen Themen, auch im deutschen Fernsehen gibt es das Thema, dass Frauentennis dort etwas, nicht nur etwas, sondern sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und damit kommen wir zu den Ergebnissen dann auf dem Frauenober im Frauenfeld heute. Und da müssen wir am Anfang gleich mit deren 5 gesetzt. Und das ist immer noch ein ungewohnter Anblick, beziehungsweise ich rede auch an Nummer 5 gesetzte Iga Świątek. Das hört sich irgendwie falsch an. Und sie hat heute gegen Jacqueline Christian mit 6-2 und 7-5 gewonnen. Der zweite Satz war etwas enger, aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass, und das habe ich nach der zweiten Runde schon gesagt, sie hat ihren Swag zurück. Sie hat dann in einer Pressekonferenz eine Frage bekommen, wo sie gefragt hat, wen hätten sie denn lieber, Ostapenko und Rybakina? Und dann sagte sie, ist mir egal. Und dann musste sie selber lachen. Und sie hat aber dieses Match gewonnen und sie scheint sich jetzt so richtig, richtig einzugrooven in dieses Turnier. Das hat mir gut gefallen heute, ihr Auftritt.
Ja, war auch eine gute Leistung. Am Ende hat sie 72% der Punkte hinterm Aufschlag gewonnen. Erster wie Zweiter.
Ganz
zusammen.
Wichtig bei ihr. Ja.
Ja, und das ist wirklich eine hohe, hohe Zahl, auch wenn die Quote wieder nicht gut war. Der zweite war zum Ende hin richtig eng. Da hat Christian immer wieder Möglichkeiten, A, zum Break gehabt und B, sich diesen Satz zu schnappen. Aber Świątek ist dann wirklich in den Momenten auch da gewesen, was man heute bei den Temperaturen gesehen hat, wie der Court ihren Topspin annimmt. Also das war teilweise brutal.
Ja, es waren heute knapp 30 Grad. Es war Sonnenschein, die Sonne knallte auf den Boden. Es waren Świątek Deluxe-Bedingungen heute.
Ja, also das ist dann, da kann dann wirklich niemand mithalten, wenn sie den Topspin auspackt, in die Position reinkommt. Egal, ob sie jetzt die Linie lang Cross Inside-Out spielt, der ist dann wirklich enorm gut. Heute war sie auch, und das konnte man erwarten, in langen Ballwechsel viel besser als Christian. Und sie hat es ja selber gesagt, natürlich wollte sie in der nächsten Runde Rybakina haben, die auch in sehr guter Form ist, und wo wir gleich auch nochmal drüber sprechen können. Aber ich würde auch sagen, es war eine gute Leistung von Świątek. Jetzt kommt allerdings schon eine harte Auslosung. Also wenn sie French Open gewinnen will, ab jetzt kommt kein einfaches Match mehr, außer wir erleben noch eine Überraschung, die von unten kommt. Aber das wäre dann ja so das erste Finale.
Rybakina hat heute gegen Jelena Ostapenko mit 6-2 und 6-2 gewonnen. Und wir müssen sagen, Ostapenko hatte keine Chance. Sie hat erratisch heute gespielt und sie hat einen sehr, sehr schwachen Aufschlagstag heute erwischt. Und ihr Aufschlag ist sowieso nicht der allerbeste. Aber sie braucht dann schon wirklich eine hohe Quote, um mithalten zu können. Und Rybakina hat sie so ein bisschen vom Platz geschossen. Und ich habe da mit Patrick Kühn dann schon vor ein paar Monaten mal drüber gesprochen. Er sagte, Er glaubt, dass Rybakina mit Świątek-Spiel gut klarkommt, weil ihr Topspin, wenn er hoch abspringt, kommt er immer noch in ihre Hitting-Zone, weil sie so groß ist. Und da kann durchaus was dran sein. Jetzt ist dieser Topspin dann auf dem Sand noch ein bisschen brutaler von Świątek. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Match. Ich glaube, dass Świątek die Favoritin ist. Aber Rybakina hat hier ein Statement gesetzt heute.
Ja, und ich habe, glaube ich, zwischendrin, es lief irgendwie parallel mit anderen Matches. Ich habe 5 Minuten rübergeschaltet, habe gedacht, nee. Das geht heute an Rybakina. Die Länge war viel zu groß für Ostapenko. Ja. Sie ist immer wieder auf den zweiten Aufschlag von Ostapenko gegangen. Und das haben wir schon ein paar Mal gesagt, ist das Schwächste in den Top 50. Und sie hat am Ende auch keinen einzigen Winner über 4 Schläge gesetzt, Ostapenko. Das ist schon ungewöhnlich, weil Rybakina einfach so viel an Länge drin hatte, so viel an Präzision drin hatte, dass Ostapenko da keine Chance hatte. Und jetzt wird es natürlich wirklich interessant. Das Duell Rybakina-Świątek hatten wir schon ein paar Mal als Möglichkeit bei den French Open in den letzten Jahren. Jetzt musste Rybakina zweimal verletzt rausziehen in den letzten Jahren, beziehungsweise war dann nicht vollkommen fit. Und zwar immer die Frage, wie würde das ausgehen? Ich denke, dass Świątek hier gewinnen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eng wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Match ist, was die Saison der beiden durchaus entscheiden wird. Rybakina hat bis auf den Titel in Straßburg keine gute Saison bisher gehabt. Świątek hat unter ihren Möglichkeiten abgeliefert. Von das wird super interessant werden. Świątek braucht wahrscheinlich ein bisschen bessere Quote als heute. Aber in den Grundlinienduellen würde ich sie vorne sehen und ich würde tippen, wir erleben was Ähnliches, wie wir jetzt im Nahen Osten dieses Jahr hatten und auch in der Vergangenheit. Enger erster Satz, der geht an Świątek und dann gewinnt sie den zweiten oder dritten recht klar. Das würde ich erwarten, weil normalerweise zermürbt sie mit der Zeit Rybakina und dann fängt die an, Fehler zu machen und vermute, dass das auch diesmal passieren wird.
Iga Świątek gegen Elena Rybakina, das wäre zum Beispiel ein Match für eine Night Session, aber ich will das Thema jetzt dann hier mal nochmal aufmachen. Wer hier im Moment durch das Turnier durchcruist und hier einen beängstigend guten Eindruck macht, das ist Aryna Sabalenka. Heute gegen Olga Danilovic 6-2 und 6-3. Danilovic, die hatte sich so ein bisschen aufgerieben in ihrem Match gegen Danielle Collins in der zweiten Runde. Aber Sabalenka, die in den früheren Jahren bei den French Open gerne auch mal überrascht werden konnte, aber die lässt sich hier überhaupt nichts anmerken. Sabalenka in wirklich herausragender Form. 6-2, 6-3, das war eine ganz klare Geschichte.
Ja, und ein bisschen anders, als man erwarten würde. Am Ende stand ein Winner mehr für Danilovic, aber halt auch wesentlich mehr Unforced Errors. Und das war ja mal eine Disziplin, in der auch Sabalenka recht weit vorne lag in der Vergangenheit. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber es war früher so, dass ihr Spiel so risikohaft war, dass sie zu vielen Fehlern tendiert hat. Das hat sie nicht. Sie hat heute eben mit Länge und Breite gespielt und das war zu viel für Danilovic, deren Aufschlag auch nicht gut genug ist und die eine gute Phase hatte, nachdem sie 0-4 hinten lag, bis so Mitte des zweiten Satzes. Da hat man gesehen, welch Talent sie ist, dass es aber am Aufschlag fehlt und dass sie dann auch ungeduldig zwischendrin geworden ist und auch das Gefühl hatte, sie musste zu viel machen, weil Sabalenka eben wirklich breit und länger angeboten hat. Und jetzt kommt allerdings die große Herausforderung für Sabalenka. Da müssen wir mal gucken, wie das dann ausgeht.
Sabalenka also eine Runde weiter, trifft jetzt auf Amanda Nisimova. Und wenn man mich heute Morgen gefragt hätte, welches Match siehst du mit einer sicheren Siegerin von denen, die ungefähr auf gleicher Höhe sind, hätte ich gesagt, Clara Tauson gewinnt auf jeden Fall gegen Amanda Anisimova. Ich habe damit nicht gerechnet, dass Amanda Anisimova am Ende 7-6 und 6-4 gewinnt. Da muss man dann vielleicht auch die Bedingungen zu Rande ziehen und zu Rate ziehen zu diesem Match, weil Clara Tauson ist eine Spielerin, die ähnlich wie Petra Kvitova früher mit den ganz heißen Bedingungen nicht immer gut klarkommt. Und Amanda Anisimova, für die sind das natürlich gute Bedingungen. Der Platz ist etwas schneller, sie kommt mit ihrer Power durch und das hat sie heute genutzt. 7-6 und 6-4 und steht im Achtelfinale gegen Aryna Sabalenka.
Ja, es war so ein bisschen Robin Söderling-Tennis.
Ja.
Sie hat ja auch so ein bisschen was von ihm. Ist nicht super schnell auf den Beinen, hat aber fantastische Grundschläge. Der Aufschlag ist hopp oder top und kann mal fantastisch sein und mal ist er nicht wirklich etwas, das ihr hilft. Und so war es auch heute. Also das Kurioseste sind so ein bisschen diese kurzen Ballwechsel. Da hat Tauson fast brave 8 Winner und 10 Unforced Errors gehabt und bei Anisimova waren das 30 27. Also die hat in den Ballwechseln das Match entschieden. Und es war eine enge Geschichte. Es waren am Ende nur 9 Punkte mehr. Es war gerade auch der erste Satz total auf Augenhöhe. Aber Anisimova hat bestimmt, wie es gelaufen ist. Und Tauson hat brav mitgespielt und hat immer noch eine gute Saison, aber ist doch nicht so weit oben dran wie gedacht. Und Anisimova eben jetzt auf Sabalenka trifft. Die hat eine Bilanz von 5-2, aber wenn man hinguckt, da waren 2 der Matches schon bevor Sabalenka eine Topspielerin war und da war Anisimova noch ziemlich klar vor ihr in der Weltrangliste. Und von den letzten 3 sind dann schon 2 an Sabalenka gegangen. Also sie ist schon die Favoritin und Anisimova müsste wahrscheinlich sehr gut aufschlagen, um das am Ende wirklich für sich zu entscheiden.
Anisimova also gegen Sabalenka im Achtelfinale. Ludmila Samsonova trifft auf Jinwen Zhang im Achtelfinale. Zhang hat heute gegen Victoria Mboko mit 6-3 und 6-4 gewonnen und da war Victoria Mboko vielleicht ein kleines bisschen überfordert, aber Jinwen Zhang hat das auch sehr routiniert zu Ende gespielt und hat Victoria Mboko nie zur Entfaltung kommen lassen. Ich fand, sie hatte eine exzellente Länge in ihrem Spiel, die Chinesin. Trifft auf Ludmila Samsonova, die hat gegen Dayana Jastremska ganz klar mit 6-2 und 6-3 gewonnen und da muss ich dann leider sagen, davon habe ich keinen einzigen Ballwechsel gesehen.
Ja, und Jastremska hat halt gezeigt, was sie ist. Eine absolute Haupt- oder Topspielerin, deren Aufschlag nicht gut genug ist, die aber teilweise einen brutal guten Return hat und die hat unglaublich viele Fehler in diesen kurzen Bällen gemacht. Bei Samsonova stand da am Ende 3 Winner, 3 Unforced Errors. Das sah dann bei Jastremska nicht so aus. Dafür ist der 2. Aufschlag von Jastremska dann komplett untergegangen und sie hat eine gute Saison, aber auf dem Sand ist sie normalerweise nicht so gut wie Samsonova. Und das Ding bei Samsonova, die ja einen Großteil ihres Lebens in Italien verbracht hat, wenn man jetzt überlegen würde, die wäre auch noch für Italien am Start und nicht für Russland. Das wäre was. Aber mal gucken, wie es bei ihr weitergeht. Jetzt gegen Zhang ist sie für mich die Außenseiterin. Die hat wirklich Mboko so ein bisschen erdrückt. Mboko hatte nur 5 Winner am Ende stehen, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Match gegen Luz. Und sie ist drin geblieben. Sie hat es eng gehalten, aber Zhang war auf jeden Fall besser, hat heute eine sehr gute Quote gehabt und geht für mich eben auch als Favoritin in das Match gegen Samsonova.
Also, wie gesagt, Jinwen Zhang hatte meiner Meinung nach heute so eine exzellente Länge, dass Mboko nie wirklich zu diesem Spiel kam, dass sie selber mal die Initiative übernehmen kann. Und Victoria Mboko, von der werden wir noch eine ganze Menge hören, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber heute ist sie ein kleines bisschen an der guten Gegnerin zerschellt. Im Moment läuft noch das Match von Bernarda Parra und Elina Svitolina. Da war der erste Satz hoch spektakulär. Den hat Svitolina mit 7-6 gewonnen. Der 2. Satz, dort steht es 4-4. Svitolina gegen Parra auf dem Simon Mathieu, der sich in dieser ersten Woche als der beste Court der gesamten Anlage erwiesen hat. Er ist nicht nur der schönste Court, sondern in diesen 7 Tagen war er bislang 7, 6, 5 Tage, ist auch egal. Auf jeden Fall war er der beste Matchführer oder der Platz für die besten Matches. Die Siegerin dieser Partie, Parra gegen Svitolina, trifft auf Jasmine Paolini und die schleicht so ein bisschen durchs Turnier. Erste Runde gegen Yu Yuan hatte sie so ein bisschen einen Schreckmoment, wo sie den 2. Satz verloren hat. Aber dann Ayla Tomljanovic 6-3, 6-3. Heute gegen Julia Starodubtseva 6-4, 6-1. Jasmine Paolini hat in den letzten beiden Runden wenig Aufhebens gemacht. Und wenn sie nicht auf dem Draw stände, wüsste, glaube ich, niemand, dass sie auch auf der Anlage war.
Hast du da die Szene mit der Biene oder Hummel oder was das war gesehen?
Nein, das habe ich leider nicht gesehen.
Die zum großen Angriff auf Paolini angesetzt hat, war sehr lustig. Ich weiß nicht, ob es irgendwo im Internet gibt, aber sah lustig aus. Ja, Srdubtseva hatte, glaube ich, das Gefühl, die müsste hier das für sich entscheiden mit teilweise Harakiri-Tennis. Das ist, wenn auf der anderen Seite jemand steht, der oder die halt so stabil spielt wie Paolini und extrem wenig Fehler macht und weiß, was die Gegnerin vorhat, dann sehen wir das häufiger, gerade bei etwas jüngeren Spielern und Spielerinnen, dass dann die Panik beginnt und so hat sich das angefühlt und Paolini hat da ein paar Minuten gebraucht, um reinzukommen, da hat sie es ganz klar im Griff gehabt, musste wirklich jetzt keine außergewöhnliche Leistung zeigen und ich gehe davon aus, dass sie auf Svitolina treffen wird und sehe sie da auch als leichte Favoritin und bin aber gespannt, was da passiert. Wir haben es ja wirklich bei den Damen so, dass die allermeisten Topgesetzten weitergekommen sind bisher und da werden wir dann jetzt einige gute Duelle bekommen, eben nicht nur Świątek Rybakina, sondern auch Paolini, Svitolina. Das ist dann schon ziemlich, ziemlich hochklassig für ein Achtelfinale.
Ja, ich glaube, die obere Hälfte des Draws, das ist wirklich richtig gut. Und insgesamt, du hast es ja beim letzten Mal schon gesagt, dass das Frauenfeld noch so ein bisschen zusammengeblieben ist, was die Gesetzten angeht. Bei den Herren, da werden wir gleich über ein anderes Feld sprechen und vor allen Dingen über jemanden, der gerade rausgezogen hat. Und es war die letzte Hoffnung der Franzosen. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Bevor wir auf die Ergebnisse von heute kommen, müssen wir auf ein Match von morgen zu sprechen kommen. Eigentlich hätte Arthur Fies gegen Andrei Rublev morgen antreten sollen. Drittes Match auf dem Longlen, beste Sendezeit, euphorisiertes Publikum, dazu wird es nicht kommen. Arthur Fies hat heute rausgezogen, die Nachricht kam etwa gegen 21 Uhr unserer Zeit und wegen Rückenproblemen, sagt das französische Fernsehen. Und das sieht wohl so aus, gegen Jean-Marc Munar hatte er Probleme und das sieht so aus, als ob er nicht hätte antreten können. Für die französischen Fans natürlich ein harter Schlag. Jetzt sind nur noch Laure Boisson und Elsa Jacquemot im Fraueneinzel drin. Die spielen auch gegeneinander morgen. Arthur Fies, wir haben über ihn letztes Mal gesprochen, dass er irgendwann vielleicht die French Open gewinnen wird, weil er von den Fans getragen wird. Jetzt kann er sich nicht mehr tragen lassen. Er muss wahrscheinlich, Er hätte wahrscheinlich vom Platz getragen werden müssen.
Ja. Und ist eine bittere Geschichte und war beeindruckend, wie er durch diesen fünften Satz durchgekommen ist. Wir hatten gestern schon gesagt, das hätte er höchst wahrscheinlich nicht geschafft bei irgendeinem anderen Turnier oder zumindest nicht außerhalb von Frankreich. Dafür war das Publikum zu entscheidend. Und trotzdem wächst da natürlich wirklich jemand heran, der unglaublich charismatisch ist, der auch außerhalb von Frankreich ganz viele Leute anzieht. Und ich bin gespannt, wie seine Karriere weitergeht. Ist jetzt für ihn bitter, aber ich mache mir langfristig um ihn sehr wenig Sorgen.
Ich glaube, man muss sich wirklich keine Sorgen um Arthur Fies machen. Er musste rausziehen. Also Andrei Rublev steht schon im Achtelfinale und wird dann auf seinen Gegner warten. Und das wird entweder Jannik Sinner oder Jerzy Hetschka sein. Also das werden wir morgen sehen. Kommen wir zu den Matches von heute. Und da hat Daniel Altmaier seine Chance genutzt. Er hat gegen Hamad Medjedovic gewonnen in einem Rematch von Marseille, wo die beiden gegeneinander gespielt haben, wo damals Altmaier im dritten Satz 3-0 geführt hatte, Breakbälle zum 4-0 hatte und das dann noch 6-4 verloren hat im dritten Satz, hat er heute gewonnen mit 4-6, 6-3, 6-3 und 6-2. Aber, und da gibt es wirklich ein großes Aber, Hamad Medjedovic hatte sich nach dem dritten Spiel schon in Physio bzw. eine Turnierärztin kommen lassen und die hat seinen Blutdruck gemessen, seinen Puls gemessen und er hatte wohl große Probleme mit der Hitze oder er war krank, weil er hat von der ersten Sekunde an wirklich enorm geschwitzt und hat sich durch dieses Match nur so durchgehangelt. Er lag im ersten Satz mit 4-2 zurück, kam dann aber auch wieder, hat den ersten Satz dann noch gewonnen, sehr zur Freude dann auch des Publikums auf dem Platz 14, aber von dem Moment an hat Daniel Altmaier übernommen und am Ende ja seine Chance genutzt, er steht zum zweiten Mal nach 2020 im Achtelfinale. Das ist eine tolle Geschichte für ihn, auch wenn er heute in Anführungsstrichen etwas begünstigt war.
Ja, es war ein bisschen kuriose Partie.
Ja.
Also ganz am Ende war es dann halt wirklich ein bisschen Slapstick, weil es Altmaier nicht über die Ziellinie bekommen hat. Und Medjedovic, ich glaube, er wollte nicht aufgeben, aber er wollte doch, dass es Altmaier jetzt mal ein bisschen schneller beendet. Es hat dann nicht geklappt. Und es gab eben eine gute Phase von Medjedovic vom 2-4 zum 6-4 im ersten Satz. Da hat er gezeigt, was er kann. Aber insgesamt war Altmaier hier von der Grundlinie klar besser und hat Medjedovic super bewegt. Und Medjedovic konnte damit überhaupt nicht umgehen, hat versucht, also ganz schnell jeweils die Entscheidung zu finden, das ist ihm überhaupt nicht gelungen, konnte sich heute nicht auf seinen Aufschlag verlassen. Am Ende war es Altmaier, der 18 Asse hatte und er nur 4 Asse. Und es hat sich ziemlich schnell abgezeichnet, eigentlich zu Beginn des zweiten Satzes, dass das nicht mehr in Medjedovic hier gehen wird.
Ich habe Daniel Altmaier hinterher gefragt, wie man sich denn so darauf einstellt, auf so einen Gegner. Und das hat er geantwortet. Ich würde gerne noch ein einziges Mal auf diese Geschichte zurückkommen, dass Hamad Medidovic so ein bisschen verletzt war oder krank war, was auch immer. Wie nimmt man das wahr oder wie haben Sie es wahrgenommen und müssen Sie sich da extra konzentrieren, müssen Sie da fokussieren, einfach abschalten oder gibt es oder können Sie das natürlich oder muss man da in irgendeiner Weise Wege finden, dass man überhaupt nicht auf den Gegner achtet, sondern nur auf sich?
Nee, ich denke schon, dass man das wahrnehmen muss. Also wenn man das versucht, irgendwie wegzudrängen, dann hilft das auch nicht, weil ich bin deutlich mit der Geschwindigkeit von meinem Aufschlag runtergegangen. Das war eine taktische Maßnahme, eben dadurch, dass der angeschlagen war, viel mehr Punkte spielen musste und habe dementsprechend auch meine Schläger gewechselt. Also ich bin weicher gegangen mit der Bespannung, weil ich mehr die Schläger, also wirklich die Bälle fühlen wollte. Ich habe da einige Sachen angepasst jetzt im Match, um mich einfach wohlzufühlen unter den Bedingungen. Also von daher hört das, glaube ich, nie auf, dann zu schauen, was passiert eigentlich auf der anderen Seite.
Fand ich ganz interessant, dass man dann sagt, okay, jetzt schlage ich nicht mehr so hart auf, jetzt versuche ich ihn in die Ballwechsel zu kriegen. Ist natürlich auch eine Taktik, die ein bisschen Fehlerpotenzial in sich birgt.
Auf der anderen Seite hat er natürlich im Moment das Selbstvertrauen und die Physis und das Spiel, um sowas zu machen. Und ich würde mal sagen, der Plan ist aufgegangen, auch wenn ich am Ende eine 5% Chance noch für möglich gehalten habe, dass er das 5-1 im vierten Satz abgibt, weil es war wirklich ein großer Krampf und Medvedev hat fast das Lachen, hat ja das Lachen angefangen, als er auf der Bank saß bei 2-5, wie denn diese letzten 10 Minuten verlaufen sind. Aber ich würde sagen, Taktik am Ende aufgegangen.
6 Matchbälle hat er gebraucht, Daniel Altmaier. Und ich habe ihn dann nochmal angesprochen auf den Vergleich zwischen heute und 2020 und das hat er geantwortet. 2020, während der Pandemie, ohne Zuschauer waren Sie ja schon mal. Ist das jetzt ein Unterschied? Was für ein Unterschied ist das? Können Sie das hier mehr genießen? Oder wie ist das Gefühl jetzt?
Nee, natürlich kann man gar nicht vergleichen mit der Pandemie. Wir waren eingeschlossen in den Hotels, keine Fans. Das ist jetzt was ganz anderes. Meine Familie ist da. Ich finde, die Fans sind unglaublich. Auch jetzt bei allen Spielen habe ich so das Gefühl gehabt auf meiner Seite. Von daher natürlich ist das was ganz anderes. Ja. Und ich glaube, ich bin auch selber einer, der das dann sehr genießt und die Momente dann auch wahrnimmt.
Daniel Altmaier steht im Achtelfinale und wir können, glaube ich, sagen, mit seinem Selbstvertrauen, das er sich hier in den ersten 3 Runden erarbeitet hat, ist er kein Außenseiter gegen Francis Tiafoe, der heute gegen einen ja mal wieder enttäuschenden Sebastian Korda in 3 Sätzen gewonnen hat. Korda hat ganz gut mitgespielt, aber Tiafoe hat am Ende die Akzente gesetzt und hat das Ding ganz verdient gewonnen. Und da hat man immer das Gefühl, oder habe ich jedenfalls immer das Gefühl, dass da Korda inzwischen natürliche Grenzen gesetzt sind. Und man hatte damals, als er das Viertelfinale bei den Australian Open erreicht hatte, hat man gedacht, sky is the limit. Dann kam diese Handgelenks-OP und ich hatte das Gefühl, seitdem ist er nicht so richtig auf die Beine gekommen. Und Francis Tiafoe hat heute keine Probleme, dieses Match nach Hause zu bringen.
Ja, aber ehrlicherweise ein bisschen maues Match, ohne so die ganz großen Höhepunkte. Den ersten hätte Tiafoe auch schon klarer gewinnen können, war dann im Tiebreak besser und dann ist das Match so ein bisschen hingeplätschert und eigentlich hatte ich nie das Gefühl, dass Korda da nochmal in irgendeiner Form reinkommen kann und jetzt kommt der Rasen, der Korda in der Vergangenheit gut gelegen hat, aber man muss schon festhalten, bei den Grand Slam Turnieren läuft es seit über 2 Jahren eigentlich nicht. Und viel mehr kann man wirklich im Match nicht sagen. Es wird interessant, weil Tiafoe eine super Defensive auch auf dem Sand hat. Altmaier wird hier sicherlich versuchen, das Tempo zu machen. Tiafoe kann zwischendrin sehr, sehr gute Aufschlagsleistung bringen. Wenn er so eine raushaut, dann wird er das Match wahrscheinlich gewinnen. Ansonsten ist es vermutlich echt eine ziemlich offene Sache.
Also Altmaier gegen Tiafoe. Wer heute auch weitergekommen ist, das ist Holger Rune. Der hat allerdings ganz schön zu kämpfen gehabt gegen Quentin Alice. Erstens mal war es verwunderlich, dass Holger Rune jetzt schon zum zweiten Mal den Chatrier bekommen hat. Nachdem er die Night Session gegen Emilio Nava bekommen hat, hat er jetzt heute auch gegen Quentin Alice den Chatrier bekommen. Gut, Quentin Alice, einer der letzten Franzosen, die noch da waren. 4-6-6-2-5-7-7-5-6-2. Holger Rune wäre beinahe in 4 Sätzen ausgeschieden. Das hat er schon zur Kunstform entwickelt, sich selber in knifflige Situationen reinzubringen und sich dann häufig genug auch wieder rauszuholen, weil das war heute sehr, sehr eng.
Ja, ein kurioses Match. Also 279 Ballwechsel haben wir gehabt, nur 9 waren länger als 9 Schläge.
Mhm.
Und wirklich, hier haben wir teilweise Matches dabei, wo 30-40% solche, 10, 12, 14 Mal der Ball übers Netz gespielt wird. Hier waren es wirklich nur 9 Mal bei 279. Und Alice ist jemand, der, würde ich sagen, vergleichsweise langsam ist, aber einen guten Arm hat und gute Schläge hat. Aber Rune hat hier draus halt wirklich eine ungeduldige Partie der schnellen Punkte gemacht, wo er in der Defensive so viel besser ist, als jemand wie Alice, den eigentlich hätte bewegen können. Aber so wieder an dieser Ungeduld und an einem wenig klaren Plan für lange Zeit gescheitert ist, hat dann am Ende angezogen, da war er dann auch der Bessere. Aber eigentlich gab es keinen Grund daraus, so ein langes Match zu machen.
Aber wie gesagt, das ist eine Kunstform von ihm inzwischen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass er genießt es ja dann auch. Manchmal hat man das Gefühl, ihm gehen dann die Kräfte aus. Also es ist nicht so wie bei Alexander Zverev, der früher sich auch in solche Situationen gebracht hat, aber das auch nicht genossen hat. Holger Rune hat man das Gefühl, der hat Spaß dran.
Naja, aber der Ärger wird wieder groß sein, wenn er in der nächsten Runde entweder klar aufgeben muss oder in 4 Sätzen verliert.
Na klar. Er trifft jetzt auf Lorenzo Musetti und der hat heute 1,5 Sätze schwer zu schuften gehabt. Mariano Navone hat ein richtig, richtig starkes Match abgeliefert. Vor allen Dingen konnte Musetti überhaupt nicht seinen Aufschlag beschützen. Lag auch im zweiten Satz 2-mal mit einem Break hinten. Irgendwann bekam er dann den Dreh raus, konnte seinen Aufschlag dann immer wieder durchbringen und dann nahm das Match ab dem 3. Satz seinen normalen Verlauf. Aber 1,75 Sätze, ich glaube, da war Lorenzo Musetti, da hatte er so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch, dass das hier vielleicht heute schief gehen könnte.
Ja, hat hinterher gesagt, dass ihm so ein bisschen, oder dass er das überrascht war von den schnellen Bedingungen und dass der Ball so hoch abgesprungen ist und dass er sich nicht richtig drauf einstellen konnte. Und man kann auf jeden Fall festhalten, dass er am Anfang große Probleme in allen längeren Ballwechseln hatte und ihn eigentlich nur das Serve gerettet hat in den ersten 2 Sätzen. Und das, muss man sagen, ist besser geworden. Also für mich so ein bisschen der Fortschritt der letzten 12 Monate, dass er sich da einfach viel mehr drauf verlassen kann. Aber es ist eine Partie, die hätte er verlieren können, hätte der alte Musetti wahrscheinlich auch verloren. Und so muss man sagen, hat das dann am Ende wie ein Favorit gemacht, an einem schlechten Tag irgendwie durchgekommen. Jetzt redet schon niemand mehr drüber und jetzt kommt eine ganz andere Form von Herausforderung gegen Holger Rune.
Wird ein tolles Match, glaube ich, übermorgen. Also wenn Holger Rune die Kraft hat und er hat sich jetzt 3 Sätze schon abnehmen lassen von Roberto Bautista, gut in der ersten Runde, und von Contra Alice jetzt in der 3. Runde, wenn er die Kraft hat und wenn er mithalten kann körperlich, dann könnte das wirklich ein ganz, ganz tolles Match werden zwischen den beiden. Da verspreche ich mir eine ganze Menge davon. Wer auch viel Kraft gelassen hat heute, aber das war fast abzusehen, das war Tommy Paul. Der musste gegen Karen Khachanov ran und Karen Khachanov ist vielleicht nicht der übertalentierteste Spieler oder nicht der talentierteste Spieler im Draw, aber er kann ein Spiel wirklich auf den Hinterhof, auf die Hinterhofprügelei runterziehen und dann wird es wirklich eine knifflige Angelegenheit für jeden. Und Tommy Paul hat das Match am Ende gewonnen mit 6:3, 3:6, 7:6, 3:6 und 6:3 und ist verdient ins Achtelfinale eingezogen, aber er musste alles dran geben und gegen Karen Khachanov, jetzt hat er eine Bilanz von 3:0. Es waren immer enge Matches und vor allen Dingen jetzt auf dem Sand, das war eine ganz enge Kiste und Karen Khachanov hat wirklich das Talent, solche Matches in eine Prügelei ausarten zu lassen.
Ja, wir haben ihn schon ein paar Mal mit der Light-Variante von Zverev bezeichnet. Also er ist nicht so talentiert wie Zverev, er kann die Sachen, die Zverev kann, nicht so gut wie Zverev, aber er bietet halt ein gewisses Grundniveau und das ist er auch bereit, gerade in Grand Slams für mehrere Stunden zu gehen und er hat am Ende ja auch mehr Punkte gewonnen und es war für Paul wirklich, naja, eigentlich erst mit seinen ersten Punkten des 5. Satzes, dass er das Match an sich gezogen hat. Und er hatte ja in der Runde vorher schon 5 Sätze gespielt und ich war mir nicht sicher, ob er das hier schaffen würde. Ist jetzt wieder durchgekommen, erste Mal, glaube ich, jetzt auch Achtelfinale in Paris geschafft und unterstreicht jetzt so ein bisschen die Leistung, die er in Rom gebracht hat. Trotzdem fühlt er sich jetzt natürlich nicht an wie jemand, der hier das Turnier gewinnen kann.
Wahrscheinlich nicht. Er trifft jetzt auf Alexei Popperin. Da ist er allerdings wahrscheinlich nochmal Favorit. Popperin hat heute gegen Nuno Borges gewonnen. Das war eigentlich ein ganz unterhaltsames Match. Vor allen Dingen der zweite Tiebreak oder der Tiebreak im zweiten Satz war spektakulär. Da hatte auch Borges Satzbälle. 13-11 ging er am Ende für Popperin aus. Da war eine gute Stimmung dort auf dem Court. Und er gewinnt am Ende mit 6-4, 7-6, 7-6. Ein Match, das knapp 3 Stunden gedauert hat. Was ganz, ganz leicht auch hätte 5 Stunden dauern können, weil Nuno Borges war wirklich ganz knapp dran. Und es ist am Ende ein 3-0-Sieg für Popperin, aber es fühlte sich an wie eine ganz knappe 5-Satz-Niederlage für Borges.
Ja, und da muss man sagen, die Bedingungen haben heute Popperin geholfen, würde ich sagen. Es eben dadurch, dass relativ schnell war, und er mag schnelle Bedingungen. Er mag hinter seinem ja teilweise wirklich richtig guten Aufschlag schnell die Entscheidung suchen. Das ist ihm heute auch gelungen. Er kann relativ nervenstark sein, wenn er ein starker oder wenn er in guter Form ist, und das ist er jetzt seit ein paar Wochen wieder, nachdem er ein paar Monate richtig Probleme hatte, hat er sich jetzt wieder gefunden. Und ich bin gespannt, ob wir von dem irgendwann mal so einen richtigen Grand-Slam-Durchbruch sehen. Ich glaube nicht, dass er dauerhaft irgendwie jemand ist, der Viertel- und Halbfinals erreichen wird. Aber es könnte natürlich hier sein, dass ihm die Bedingungen in den nächsten Tagen so entgegenkommen, dass er sich hier dann doch irgendwie ins Viertel- oder ins Halbfinale serviert.
Alexei Popperin gegen Tommy Paul. Ben Shelton, der wartet noch auf seinen Gegner, aber das wird aller Wahrscheinlichkeit nach Carlos Alcaraz werden. Der führt hier mit 6-1, 6-3, 3-2 gerade gegen Damir Dzumhur, und das wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern. Aber Ben Shelton hat heute gegen Matteo Gigante gewonnen. 6-3, 6-3, 6-4. Am Ende eine ganz routinierte Geschichte. Ich glaube, da müssen wir gar nicht so viele Worte drüber verlieren über das Match.
Ja, was hier ganz interessant ist, ab und an sehen wir, dass wir im Tennis beide haben quasi die exakt selbe Quote beim ersten Aufschlag gehabt. Einmal 57, einmal 58%. Gigante hat 56% der Punkte dahinter gewonnen. Shelton hat 70 gewonnen. Das zeigt natürlich so ein bisschen, wie unterschiedlich gut dieser erste Aufschlag ist. Und der war am Ende schon entscheidend. Er hat auch Show geboten. Er hat in den Ballwechseln okay ausgesehen. Aber am Ende war natürlich der Aufschlag der Unterschied. Ich kann mir vorstellen, dass er Alcaraz durchaus die Stirn bieten wird. Das wird Alcaraz am Ende gewinnen, aber man muss natürlich schon sagen, Shelton ist jemand, der bei Grand Slam Turnieren konstant abliefert, mehr als auf der Tour, und der sicherlich so zu den 10 populärsten oder zu den 10 populärsten SpielerInnen gehört, wenn man zu so einem Turnier geht und jetzt kein riesen Tennis-Nerd ist, dann will man wahrscheinlich Ben Shelton sehen.
Jeder, der auf die Anlage kommt und sieht, Ben Shelton ist da heute auf einem größeren Außenplatz, ja, da müssen wir aber hin. Also klar, also Ben Shelton ist einer, der Tickets verkauft auch.
Ja.
Ja.
Na. Darum ist er in München gewesen.
Ja. Carlos Alcaraz führt, wie gesagt, im Moment ganz klar gegen Damir Dzumhur und wird wahrscheinlich das Match dann gleich gewinnen. Wir können gerade noch sagen, Elina Svitolina führt 30-0 bei 6-5 im zweiten Satz, ist also auch kurz davor, dieses Match zu gewinnen. Schauen wir auf den Zeitplan für morgen. Und da gab es die ganz große Diskussion. Der Zeitplan kam heute 2 Stunden zu spät oder später als sonst. Wer würde die Night Session kriegen? Weil morgen ist das Champions League Finale zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand. Und Paris Saint-Germain ist ein Verein hier aus Paris. Das sagt der Name schon. Und es gibt hier im Prinzenpark, im Parc de France, im Stadion, was um die Ecke ist, gibt es ein großes Public Viewing mit 25.000 Leuten, die dort kommen werden. Und da hieß es dann, wer wird dieses Nightmatch bekommen? Und Amélie Mauresmo hat in dieser jetzt schon legendär gewordenen Pressekonferenz gesagt, wir wollen das bestmögliche Programm haben. Und sie hat dann sich dafür entschieden, für Novak Djokovic gegen Filip Misolic. Novak Djokovic, der vorher als einer der wortreichsten Verfechter war oder dagegen war, hier heute oder morgen Night Session zu spielen, hat gesagt, ich möchte das Fußballspiel sehen. Zack, bekommt er die Night Session gegen Filip Misolic, der seinen größten Auftritt in seiner Karriere haben wird. Der Österreicher, der sich gestern noch in 5 Sätzen durchgesetzt hatte in seinem Zweitrundenmatch. Marketa Vondrušová und Jessica Pegula werden den Platz um 12 Uhr öffnen. Danach Alexander Zverev gegen Flavio Cobolli. Das erste Mal, dass Zverev auf dem Chatrier spielen wird. Morgen ähnliche Bedingungen wie heute. Sehr warm. Alexander Zverev wird sich nicht beschweren.
Nee, und wenn es ihm spielerisch nicht gelingt, dann wird ihn der Aufschlag wahrscheinlich bei den Bedingungen durch dieses Match bringen.
Ja, Alexander Zverev gegen Flavio Corbolli, das zweite, und danach Marie Buskova gegen Coco Gauff. Auch ein Match, auf das ich mich sehr freue, auch wenn ich glaube, dass Coco Gauff hier die große Favoritin ist. Auf dem Court Suzanne Lenglen werden Jannik Sinner und Jerzy Lehecka spielen. Nach Mira Andreeva gegen Julia Putintseva. Rublev gegen Fies wird es jetzt nicht mehr geben. Ich weiß im Moment noch nicht, ob der Court, ob der Platz schon neu vergeben worden ist.
Ja, Fonseca gegen Draper.
Ja, natürlich. Natürlich ist jetzt Fonseca gegen Draper. Und die sollten eigentlich auf dem Simon Mathieu spielen, haben sich wahrscheinlich auch schon einige sehr gefreut, aber natürlich wird dieses Match jetzt an die dritte Stelle da geholt und ich glaube, da gibt es morgen eine richtige Show. Also da könnte ich mir vorstellen, da kriegen wir eine richtige Show zu sehen.
Ja, Fonseca dürfte recht bald einer der drei, vier Größten im Tennis sein. Wenn nicht von den Leistungen her, dann sicherlich vom Fansupport.
Wusstest du, dass er auch der Sohn eines sehr, sehr reichen Hedgefondsmanagers ist? Also ein bisschen
überrascht.
Sind so ein bisschen wie Emma Navarro und Jessica Pegula.
Ja, wir sind nicht komplett überrascht, dass jemand im Tennis eher wohlhabende Eltern hat.
Nein, das sind wir nicht überrascht. Also,
ich meine, Jack Drapers Papa war über lange Jahre der Chef der LTA.
Ja.
War da durchaus in der Kritik, aber hat auch sehr viel Geld verdient. Von daher, beide werden nicht hungern müssen, egal ob das Match gewinnen oder nicht.
Ben Sheltons Vater hat auch ein bisschen was verdient in seiner Karriere.
Ja.
Na? Also, es ist auf jeden Fall ein hilfreicher Start. Die sind nicht die besseren Spieler, aber sie haben durchaus bessere Grundbedingungen, um am Ende erfolgreich Tennis zu spielen. Das war's mit dem heutigen Podcast von Chip and Charge. Wir hoffen, es hat euch gefallen, auch mit dem Anfang, dass wir uns über ein Thema abseits des wirklich sportlichen Turniers unterhalten haben. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky und Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr auch finanziell mit einer Spende unterstützen, könnt ihr das tun per Steady und per PayPal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.